Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Willkommen zu der neuen Treffpunktwoche. Am Mikrofon ist Ladina Spiess. Eine Treffpunktwoche, wo wir heute nicht im Studio anfangen, sondern auswärts sind, und zwar ganz in der Nähe vom Flughafen Zürich. Also wenn Sie zu Kloten auf der Zuschauerterrasse sind und rausschauen auf die Piste und dann ein bisschen rechts schauen, dann würden Sie es sehen. Gut, bei dem Wetter steht niemand auf der Zuschauerterrasse. Aber dort würden Sie es sehen, das Rega-Zentrum, die Rega-Basis vom Flughafen Kloten. Da sind wir heute zu Gast im Treffpunkt. 2 Stunden lang schauen wir den Leuten über die Schulter und wollen wissen, wie sie da arbeiten. Im Moment stehe ich in dem Raum, wo die sogenannten Briefings stattfinden. Das ist so ein ganz gewöhnlicher Holztisch auf Rädern. Da stehen damit die Piloten, Krankenschwestern, einfach all die Leute, die auf einen Einsatz gehen, rundherum und besprechen noch kurz, bevor es losgeht, um was geht es, was müssen sie alles wissen. Und das Wissen, das haben die Leute hier in der Einsatzzentrale. Da gehe ich jetzt rein. Darf vielleicht nicht zu laut sein, wenn sie gerade am Telefonieren sind, Nummer 1414. Wenn die gewählt wird, dann kommt der Anruf da rein. Und ich sehe gerade, dass im Moment das Telefon schellt. Man hört es nicht, sondern man sieht es blinken mit so einem grünen Lämpchen. Ich stehe also da jetzt im Herz von der Rega. Das Herz, wo all die Telefone reinkommen, wenn Leute in Not sind und dringend Hilfe brauchen. Das sind 2 Teile. Es ist eine sogenannte Heli-Einsatzzentrale und eine Jet-Einsatzzentrale. Wie das unterteilt ist, was da passiert, was für Leute da arbeiten und wie die Einsätze koordiniert werden, das ist unser erster Punkt, wo wir darüber reden wollen, wo wir zu Gast sind in der Rega Zürich Kloten. Der Treffpunkt auf dem 1 bis 11 Uhr.
Da dove è sbucato, che impressione vederlo indossato. Se ti vede tua madre lo sai, questa sera finiamo nei guai. È strano ma sei proprio tu, 14 anni o un po' di più. La tua Barbie da un po' che non l'hai, e il tuo passo è da donna ormai. Al telefono è sempre un segreto, tante cose in un filo di fiato. E vorrei domandarti chi è, ma lo so che hai vergogna di me. La porta chiusa male tu, lo specchio, il trucco, il seno in su. E tra poco la sera uscirai, per le sere non dormirò mai. E tanto il tempo se ne va, e non ti senti più bambina. Si cresce in fretta la tua età, non me ne sono accorto prima. Cosa speciale, il ragazzo magari ce l'hai, qualche volta hai già pianto per lui. La gonna un po' più corta e poi malizia in certi gesti tuoi. E tra poco la sera uscirai, quelle sere non dormirò mai. Intanto il tempo
Cause
Am Montagvormittag mit dem Treffpunkt auf DRS1, ein Arbeitsplatz mit Blick auf Piste 28, wo die Flüger Richtung Westen davon düsen. Ein Arbeitsplatz, wo ich aber glaube, dass die Leute nicht viel Zeit haben, zum rausschauen, zum Fenster rausschauen, wie jetzt die Flüger landen und starten. Wir sind hier in der Rega-Basis, im Rega-Zentrum in Zürich-Lothen zu Gast und im Moment geht es oberst, im dritten Stock, in der Einsatzzentrale. Im Moment kommen wieder Telefone rein, also 1414 ist die Nummer, ich glaube, die ist schweizweit bekannt. Und wenn die Nummer gewählt wird, dann kommt das Telefon hier rein in die Einsatzzentrale. Ich habe hier zwei Männer bei mir, es ist der Robert Frey, er ist Leiter von der Einsatzzentrale Heli und der Reto Albonico, er ist Leiter Einsatzzentrale Jet. Zuerst einmal zum Herrn Frey von der Heli. Es ist jetzt kurz nach der 9. Montagmorgen. Es ist nicht unbedingt das Wanderwetter heute. Das haben wir gemerkt, wenn wir vorausgeschaut haben. Ist irgendetwas schon gegangen heute Morgen, Herr Frey?
Nein, wir haben bis jetzt noch nicht sehr viele Einsätze gehabt. Gerade vor ein paar Minuten ist aber ein Einsatz reingekommen für den Kanton Tessin. Dort ist ein Arbeitsunfall passiert und wir müssen jetzt der Arbeiter, der dort abgestürzt ist, mit dem Helikopter und den Rettungswinden retten.
Also das Telefon ist jetzt hier reingekommen, bei Ihnen im Zürich-Lothen. Wie geht es weiter? Was muss jetzt gemacht werden, dass der Einsatz dann auch tatsächlich ins Rollen kommt?
Nachdem der Alarm bei uns reingekommen ist, über die Nummer 1414, wird der Einsatzleiter eine genaue Abfrage machen vom Notfallort, dass wir genau wissen, wo der Einsatz passiert ist. Wir werden weitere Abklärungen treffen. Im Moment sicher ein aktuelles Thema ist das Wetter. Können wir überhaupt fliegen? Und auch noch weitere Abklärungen wie medizinische Angaben. Wie geht es dem Patienten? Was hat er für Verletzungen? Ist er bewusst sein oder nicht? Dann wird der Einsatzleiter sofort den Helikopter alarmieren und der wird von der lokalen Basis in Tessin bei Locarno starten.
Also es sind ein Haufen Telefone noch zu machen, es läuft einiges. Ich sehe auch da hinten die Schweizer Karten, dass ihr wisst, wo das passiert. Ich sehe auch Wetterradar. Ist das etwas, wo ihr ganz stark damit arbeiten müsst, um zu schauen wegen dem Wetter?
Das ist richtig. Das Wetter ist natürlich ein zentraler Punkt in der Fliegerei. Wir können mit dem Helikopter nicht bei jedem Wetter überall durchfliegen. Heute ist es sicher im Mittelland eher problematisch, weil wir sehr starke Regenschwaden und Nebelschwaden haben. Weiter ist natürlich für uns auch wichtig, die Koordinaten herauszufinden, wo der Patient liegt. Darum haben wir auch ein geografisches Informationssystem und einen Haufen Karten, wo wir damit arbeiten.
Sie haben gesagt, eben, heute Montag, das Wetter, es läuft noch nicht sehr viel, der Unfall im Tessin, der jetzt gerade beschäftigt. Können Sie eine Zahl sagen, wie viele Telefonanrufe das pro Tag reinkommen? Oder können Sie sagen, an einem schönen Wochenende da rebelt es und an so einem Tag haben wir halt wirklich ein bisschen mehr Ruhe?
Also Zahlen ist immer schwierig, aber man kann wirklich sagen, wir sind natürlich sehr stark saisonal. Es ist sehr saisonale Sache. Also bei einem schönen Wochenende am Sonntag, zum Beispiel im Februar, da läuft natürlich massivst mehr als an einem Montag im November. Das sind wirklich extreme Unterschiede an Einsätzen, die reinkommen.
Jetzt müssen die Leute Entscheid treffen am Telefon. Das Telefon kommt rein und die Einsatzperson, die das Telefon abnimmt, muss richtig entscheiden. Wie hoch ist der Druck bei dieser Arbeit da, die Telefone entgegenzunehmen?
Der Druck ist natürlich da, aber die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die bei uns arbeiten, die sind gut ausgebildet, die haben die Arbeit gut im Griff und können eigentlich die Entscheidungen anhand von ihrer Ausbildung und von ihrer Erfahrung sehr gut fällen. Und das macht ihnen eigentlich immer wieder schwierig, aber sie haben das professionell im Griff.
Und das Team im Hintergrund auch?
Selbstverständlich. Man arbeitet in einem Team. Wir sind immer zwischen 2 bis 5 Mitarbeiter, die gleichzeitig da arbeiten, je nach Saison. Und die helfen dann sehr stark, die Einsätze gut abzuwickeln und die richtigen Entscheidungen zu fällen.
Robert Frey ist das, er ist eben Leiter der Einsatzzentrale Heli. Ich gehe über zum Reto Albonico, er ist auch Einsatzleiter da von der Jet-Einsatzzentrale. Das sieht eigentlich von der Art, von der Einrichtung her ganz ähnlich aus. Es sind einfach Bürotische, städtisch zum Teil, wo die Leute Bildschirme haben mit Wetterkarten, mit verschiedenen Informationen, die sie brauchen. Und gleich, es ist ja doch ein rechter Unterschied zu der Heli-Einsatzzentrale. Zentrale Reto Albonico. Was ist der prägendste Unterschied? Wie würden Sie es einem Hörer, einer Hörerin beschreiben, was der Unterschied zwischen der Heli-Einsatzzentrale und jetzt dem Jet ist?
Also sicher der grösste Unterschied, kann man sagen, ist der Zeitfaktor im Ausland. Also bei Fällen aus dem Ausland geht es nicht um Minuten, sondern wir gehen davon aus, dass der Patient bereits in allermindestens in ärztlicher Behandlung ist, aber normalerweise schon im Spital oder allenfalls von einem Hotelarzt betreut wird und von dem her dann eigentlich eine Abklärung stattfindet, wie geht es weiter. Also natürlich steht im Vordergrund, man will heim, zurück in die Schweiz, aber wie gesagt, es geht nicht um einen sofortigen Entscheid, sondern unsere Ärzte abklären, wie kann man dem Patienten am besten helfen.
Mit anderen Worten, es läutet jetzt nicht ein Arbeitskollege, der den Arbeitsunfall mitbekommen hat, an. Es läutet auch nicht jemand an, der bei einer Wanderung gestürzt ist, sondern es läutet ein Mediziner an.
Das kann sein. Wir haben durchaus Alarm von Spitälern, die halt vom Patienten oder von den Angehörigen ein Gönnerkärtchen bekommen und dann so auf unsere Nummer stossen. Aber normalerweise sind es Angehörige oder sogar der Patient selber, der dann anrufen kann. Es ist lustig, wir haben auch bereits schon ab und zu ein Telefon aus dem Ausland direkt ab der Unfallstelle. Im Zeitalter von der Handykommunikation ist das natürlich kein Problem. Aber dann geht es auch darum, das erste Mal in ein Spital zu gehen und dann abzuklären, wie geht es von dort aus weiter.
Wenn Sie sagen, der Zeitfaktor ist unterschiedlich, wie müssen wir uns das vorstellen? Welchen Rahmen, wenn ich jetzt in Marrakesch bin, ich habe einen Unfall, ich muss zurück, wie lange geht das?
Es sind natürlich verschiedene Faktoren, die das entscheiden. Aber ganz bestimmt beim Beispiel Marrakesch ist vielleicht, wenn man so will, die Hemmschwelle zum Intervenieren ein bisschen tiefer, als wenn jemand in Deutschland in einem hervorragenden Spital ist. Und da kann es durchaus sein, dass man am gleichen Tag entscheidet, dass man einen Patienten zurückholen muss. Und sonst im Normalfall läuft so eine Abklärung, würde mal sagen, über 2-3 Tage, bis es dann zu einem Entscheid kommt, wo aber durchaus auch kann sein, man muss nicht intervenieren, man muss die Person nicht zurückholen, sondern sich die Ferien fortsetzen oder kann vielleicht sogar mit dem geplanten Linienflug am Schluss der Ferien zurückreisen.
Würden Sie sagen, es ist weniger hektisch da in der Jet-Einsatzzentrale wie bei der Heli?
Nicht unbedingt. Also wenn es bei der Heli-Zentrale die Menge ist von den Einsätzen, der Herr Frey hat ja erwähnt, einen schönen Sonntag im Februar mit durchaus 40 bis 50 Einsätzen, dann ist es bei uns einfach im Sommer die Anzahl der Fälle und wir machen schon halt viel Telefon dann rundum mit Angehörigen, mit Spitälern, mit Kostenträgern, sprich Reiseversicherungen, Assistenzzentralen. Und das ist dann einfach die Menge von den Anrufen und von den Telefongesprächen pro einzelnen Fall. Und auch wir haben in der Hochsaison durchaus eine Pendenzenliste, wo 40, 50 Fälle darauf figurieren können.
Jetzt wollte ich noch zu der Jacqueline Wittwer, aber sie ist die Einsatzleiterin jetzt heute Morgen da bei der Chat. Sie ist gerade am Telefon beschäftigt, jetzt wollte ich sie nicht stören. Darum lasse ich sie, Reto Albonico und Robert Frey, in den Händen von meinem Kollegen Florin Meissen. Er bleibt nämlich die ganzen 2 Stunden oben in der Einsatzzentrale und hebt immer wieder ein Ohr rein, um zu hören, was läuft und geht. Ich mache mich auf, ein paar Stück tiefer, gehe in die Hangar runter und treffe mich dort mit dem Herrn Kohler, der Ernst Kohler, der CEO ist von der Rega, und frage ihn, wie der ganze Betrieb überhaupt aufgebaut ist und wie es möglich ist, dass dieser Betrieb am Laufen bleiben kann. Also, das ist der Treffpunkt aus der Rega-Basis Zürich-Kloten. Bleiben Sie dabei, wir heben ab.
Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch. A long, lonely time. And time goes by so slowly, and time can do so much. Of the sea.
wait for me. I'll be coming home. Wait for me.
Standort wechselt, Steigen abgesprungen bin ich vom dritten Stock runter in Hangar von der REGA-Zentrale hier in Zürich-Lothen. Neben mir steht der Ernst Kohler. Der Ernst Kohler ist CEO von der REGA. Guten Morgen, Herr Kohler.
Guten Morgen, Frau Spiess.
Herr Kohler, wir haben gerade vorher in der Einsatzzentrale oben mitbekommen, dass eine Anfrage reingekommen ist auf 1414 von einem Arbeitsunfall im Tessin. Mir hat der Herr Frey, der Einsatzleiter von der Heli-Zentrale, gesagt, jetzt müssen wir da all die Telefone machen, wir müssen die Leute instruieren und die REGA-Basis im Tessin sei zuständig. Jetzt verliere ich irgendwie ein bisschen den Überblick. Wir sind da zwar in der Zentrale, er redet von einer Basis. Wie ist denn die REGA überhaupt aufgebaut? Wie ist die Struktur von dem Ganzen?
Ja, fangen wir doch gerade an mit der REGA-Zentrale, also hier mit dem Verwaltungsgebäude, mit der REGA-Center, wie wir sagen, wo sich im obersten Stock, wie bereits gesagt, die Einsatzzentrale befindet und wo die ganze Verwaltung von der REGA ist. Am REGA-Standort in Kloten arbeiten etwa 250 Mitarbeiter und weitere 100, um die Leistung von der REGA zu erbringen, sind auf der dezentralen Basis. Und vielleicht zu diesen dezentralen Basen. Wir haben unterscheiden zwischen Flachlandbasen, die sind in der Nähe von Universitätsspitälern, Bern, Basel, Lausanne und in Zürich. Und dann gibt es eben die sogenannten Gebirgsbasen, die dezentral über die ganze Schweiz verteilt sind, deren 6. Und eine davon ist die Basis im Tessin, wo jetzt anscheinend der Einsatz fliegt.
Und die Basen, die sind dann anders ausgerüstet. Ich stelle mir vor, eine Flachlandbasis braucht nicht unbedingt die gleichen Helikopter wie eine Gebirgsbasis.
Ja, das ist ein Unterschied, dass vor allem Flachlandbasen einen anderen Helikoptertyp fliegen. Das ist der EC-145, eine Eurocopter-Maschine. Das ist ein bisschen grösser als der italienische Modell, der auf den Gebirgsbasen ist, der Da Vinci jetzt ab dem Jahr und dem nächsten Jahr. Also die sich vor allem im Helikopter unterscheiden. Dann der Unterschied ist noch, dass die Flachlandbasen eine kleine erhöhte Bereitschaftszeiten haben. Sie sind bis am Abend um 10 Uhr eine 5-Minuten Bereitschaft. Das heisst, innerhalb von 5 Minuten muss der Helikopter auf der Flachlandbasis im Einsatz sein. Und bei den Gebirgsbasen ist es je nach Jahreszeit 6 oder 8 Uhr am Abend.
Wir stehen jetzt da nicht bei den Helikopter im Hangar, sondern zwischen zwei Jets innen. Der Jet, ich weiß nicht, was er gekostet hat, aber sehr wahrscheinlich ein paar Millionen. Das Geld kommt unter anderem zusammen mit den Gönner, die Gönnerausweis, die zum Teil auch schweizweit bekannt ist. 2,2 Millionen Gönnerausweis hat REGA. Wie kommt denn das Geld innen? Oder wie viel von dem, was sie brauchen von den Finanzen, wird via Gönner reingeholt?
Ja, es ist tatsächlich so, dass REGA ohne das phänomenale, seit über 50 Jahren bewährte Gönnersystem nicht würde funktionieren. Man kann sogar sagen, dass es einzigartig weltweit ist. Die 2,2 Millionen Gönnerinnen und Gönner, also wir reden von 2,2 Millionen Ausweisen und dahinter, wenn man die Familie mit ihm berechnet, sind etwa 3 Millionen Schweizerinnen und Schweizer, die Mitglied oder eben Gönner von der REGA sind und die werden alle Jahre aufgefordert, ihren Gönnerbeitrag wieder zu zahlen und verdankenswerterweise tun sie das so machen.
Und der Anteil von dem, der das deckt? Da?
Der Umsatz von der Rega ist etwa 140 Millionen. Also die Rega braucht 140 Millionen im Jahr, dass sie funktioniert. Davon sind etwa 75 Millionen Gönnereinnahmen und der Rest 65 Millionen, die die Krankenversicherer und die Unfallversicherer für einen einzelnen Patienten zahlen.
Das ist eine unglaubliche Zahl, wenn man sich das vorstellt und immer wieder neue Gönner können gewinnen für die Arbeit. Jetzt ist es ja so, dass wenn man bei der Rega Mitglied ist, so einen Gönnerausweis hat, vielleicht dann auch so ein bisschen die Mentalität reinkommt, ja, wenn ich irgendwo bin, ich bin ja bei der Rega, wenn einmal etwas passiert. Spüren Sie etwas von dieser sogenannten Vollgasko-Mentalität, die durch so einen Gönnerausweis auch entstehen
kann? Ja, als erstes muss man vielleicht sagen, dass eben die Rega-Gönnerschaft keine Versicherung ist. Das ist, glaube ich, etwas Wichtiges. Wir können eine Leistung nicht garantieren, darum ist es kein Versicherungsausweis eigentlich, sondern eben, wie es der Name sagt, ein Gönnerausweis oder eine Spende. Von dieser Vollgasko-Mentalität spüren wir eigentlich nichts. Ich glaube, die Schweizerinnen und Schweizer sind sich bewusst, dass mit ihrem Gönnerbeitrag, den sie zahlen, eben das eigentliche Vorhandensein von der Rega finanziert wird. Und von einer Versicherung spüren wir eigentlich nichts.
Danke vielmals, Ernst Kohler, für den Moment. Wir hören Sie noch mal im Laufe dieser Sendung. Und wenn dann auch noch etwas erfahren über die Zukunft von der Rega, wie es weitergeht. Auf eine Zentrale gehen wir dann als nächstes zum Flori Meissen. Mal hören, was noch reingekommen ist in der Zwischenzeit. Und wir lernen einen Pilot kennen, den Helipilot Heinz Liebundgut. Und wir steigen mit ihm dann in einen von diesen neuen Da Vinci-Helikopter. Der Treffpunkt auf dem Eis.
C'est en 1789 qu'ils ont inventé des mots tout neufs, des mots superbes, des mots qui chantaient et qui dansaient. Et sans nous vanter, c'était français, l'espoir en herbe. C'est en 1793 qu'on les a mis entre parenthèses, entre deux crimes. Mais il brûle encore et ces trois flambeaux qui ont fait rêver Arthur Rimbaud et Carlo Jobim. C'est la liberté, mon père, la fraternité, mon frère, c'est l'égalité, ma mère, ma sœur. Mon premier, c'est une chance, mon second, c'est une danse, et mon tout, c'est toutes les couleurs. Particules de madrigaux, plus de majuscules, on est égaux, garçons ou filles, jeunes ou vieux, noir ou blanc, c'est pareil. Sur le grand bateau qui appareille à la Bastille, ça ne dépend pas de ton pays, de ton âge, de ton sexe, ni de ta naissance. Que tu sois le pire ou le meilleur, non, ça ne dépend que de ton cœur. Et ton cœur ne pense qu'à la liberté, mon père, la fraternité, mon frère, à l'égalité, ma mère, ma sœur. Mon premier, c'est une chance, mon second, c'est une danse, et mon tout, c'est toutes les couleurs. Mon frère, c'est l'égalité, ma mère, ma sœur. Mon premier, c'est une chance, mon second, c'est une danse, et mon tout, c'est toutes les couleurs. C'est la liberté, mon père, la fraternité, mon frère, c'est l'égalité, ma mère, ma sœur. Mon premier, c'est une chance, mon second, c'est une danse, et mon tout, c'est toutes les couleurs. C'est la liberté, mon père, la fraternité, mon frère, c'est l'égalité, ma mère, ma sœur. Mon premier, c'est une
chance. Mon second c'est une danse. Et mon tout c'est toutes les couleurs.
You'll give me all your kisses every winter, every summer, every fall. When we are far apart or when you're near me, love me with all of your heart as I love you. Don't give me your love for a moment or an hour. Love me always as you love me from the start. With every beat of your heart, with every beat of your heart. Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremece.
Guess as a lover, I have a ways to go.
Vor lauter technischen Geräten und Faszination Helikopter habe ich den Einsatz verpasst und nicht gehört, dass Joel Wähler gerufen hat. Aber das immer wieder auf der Rega-Basis im Zürich-Lothen im Hangar. Wir wollen jetzt aber zuerst wissen, wie es in der Einsatzzentrale oben aussieht. Florin Meissen, sind irgendwelche Telefone reingekommen, die, wie soll ich sagen, für Spannung und Aufregung gesorgt haben?
Es ist immer noch relativ ruhig, so wie man es ganz am Anfang von der Sendung erlebt hat. Liegt ein bisschen am Wetter. Wir haben dort aber gehört, dass im Tessin hat es einen Arbeitsunfall gegeben. Wenn wir jetzt mal schauen, ob man da mehr davon weiss. Robert Frey, Leiter von der Einsatzzentrale Helikopterbahn, da bei der Rega. Wissen Sie schon mehr wegen dem Unfall im Tessin? Ist da schon irgendjemand von euch unterwegs jetzt?
Ja, wir wissen unterdessen schon einiges mehr. Genauer ist es in Misox, das ist nahe vom San Bernardino, südlich davon. Es war ein Arbeitsunfall gewesen, wo ein Arbeiter irgendwas mit einer Bachverbauung geschafft hat und vermutlich abgestürzt ist. Man konnte ihn unterdessen können bergen mit den Winden. Und Jetzt ist mir noch abklären, was er genau für medizinische Probleme hat.
Und ob man den Heli muss schicken oder ob eine Ambulanz langen so quasi?
Der Heli ist vor Ort, den wird man ganz sicher mit dem Heli bergen und dann anschliessend in ein Spital bringen.
Gut, wechseln wir über in die Einsatzzentrale von der Jet, von der Ambulanz Jet, zum Reto Albonico. Läuft bei Ihnen im Moment etwas oder ganz ruhig?
Nein, also ganz ruhig kann man nicht sagen. Es laufen diverse Abklärungen von Fällen, die übers Wochenende reingekommen sind, wo man eben medizinisch abklären heute mit den jeweiligen Spitälern, wie geht es weiter. Und es kann sein, dass man noch einen Flug heute planet von Deutschland, eine Überführung. Dort ist es aber vor allem abhängig davon, weil es ein schwer kranker Patient ist, ob man ein Zielspital, sprich ob man ein Intensivbett findet in der Region Zürich, damit man den Flug allenfalls heute noch machen kann.
Da müssen Sie jetzt auch umtelefonieren, um zu schauen, können wir das heute noch machen oder nicht. Gut, wir bleiben dran, da an diesen beiden Fällen, und ich schlage vor, dass ich wieder zurückgehe in den Hangar.
Und da im Hangar unten steht bei mir der Heinz Liebundgut. Er ist Helikopterpilot. Dementsprechend hat er sich für unsere Sendung extra in Schale geworfen oder eben in Overall. Er hat den typischen Rega-Overall an und hat da noch so einen grünen Sack mitgenommen. Herr Liebundgut, haben Sie da das 9 noch dabei?
Nein, das ist, wir fliegen mit Helm, um optimalen Schutz zu bekommen für die Besatzung. Also sämtliche Besatzungsmitglieder haben den Helm an, der natürlich auch im Cockpit, wo halt ein bisschen lärmig ist, eine optimale Sprechverbindung gibt.
Wir stehen jetzt vor dem Gebirgshelikopter. Wir haben vorhin mit dem Herrn Kohler, dem CEO von der Rega, gehört, dass es ja sogenannte Flachlandbasen, Gebirgsbasen gibt und dass auf den Flachlandbasen andere Helikopter sind, weder im Gebirge. Und das ist jetzt so ein Gebirgshelikopter, der sogenannte Da Vinci. Eigentlich eine neue Errungenschaft von der Rega. 11 so Helikopter hat man sich jetzt suchen können. Ein bisschen mehr als 10 Millionen kostet so einen. Da hinten ist die Tür offen, wo dann der Patient reinkommt. Herr Liebundgut, können Sie uns kurz schildern, was da alles drin gehört, dass so ein Helikopter dann auch wirklich flugfähig, einsatzfähig ist, wenn jemand geholt werden muss?
Ja, der Augusta Westland 109 Da Vinci Helikopter ist, wie jeder gesagt hat, eine neue Errungenschaft, wo maßgeblich mit der Rega und Augusta konstruiert und hergestellt ist worden. Was wir hier sehen, ist eine breite Kabinentür, wo man eben die langen Personen, und wir werden alle immer grösser, optimal können einladen, aber auch versorgen. Also wir können den Patienten von Kopf bis Fuß versorgen. Der Arzt hat dann sämtliche wichtige medizinische Geräte vorhanden. Also wir können der Patient überwachen, quasi vor Unfallstelle oder vom Spitalbett zum Spitalbett. Die Geräte, die können den Puls messen zum Beispiel, sie können den Blutdruck messen, also wie eine modernste Intensivstation.
Und dass nicht nur das im Helikopter innen funktioniert, sondern auch rundherum, für das sind Techniker zuständig. Ich sehe gerade zwei da hinten am Arbeiten, die Wartung, das muss natürlich auch tipptopp immer stimmen.
Das ist so, wir haben ja eine hervorragende Technik mit sehr guten ausgebildeten Mechanikern und Mechanikerinnen. Und was wir jetzt hier machen, ist noch keine Wartung, sondern wir tun noch gewisse Modifikationen, die die Rega gewünscht hat, die wir einfacher installieren können als der Hersteller, wo jetzt hier quasi noch der Endfinish gemacht wird.
Herr Liebundgut, dürfen wir mal reinsitzen? Also er geht jetzt auf die Pilotenseite natürlich und ich versuche mich jetzt da mal reinzuquetschen. Co-Pilotenseite bzw. der Rettungssanitäter ist, glaube ich, auf dem Sitz, wo ich jetzt bin da.
Jawohl, wir fliegen mit einem Pilot, einem Rettungssanitäter und einem Arzt. Und was notwendig ist, im Hochgebirge nehmen wir noch den Rettungsspezialist von der Alpinen Rettung Schweiz mit. Also wir haben eine 3-Mann-Besatzung und in der Nacht brauchen wir den Rettungssanitäter, der quasi einen Status hat, wie ein Co-Pilot, der gewisse Funktionen machen kann. Sei es Checklisten helfen, durchzuarbeiten im Fall eines Notfalls oder in der Navigation.
Ich bin Ihnen keine gute Hilfe. Mir wird es schier trümmelig ab all diesen Geräten und Schalterli und was es da alles für Bildschirme hat. Um das zu erklären, das würde sicher zu weit führen, würde sicher ein paar technisch versierte Leute sehr interessieren. Was mich noch interessiert, Herr Liebundgut, Sie sind der Pilot und wenn man dann an die Unfallstelle kommt, was haben Sie dann für eine Aufgabe?
Das ist noch ein Rollenspiel, das wir hier durchführen. Einerseits ist mal als Pilot der Kommandant von dem Luftfahrzeug, der muss besorgt sein, dass wir unsere Crew sicher von A nach B fliegen, dass wir eine optimale Versorgung vor Ort machen können. An der Unfallstelle komme ich in einen Status, wo ich ein Zudiener bin, wo ich Medizin unterstütze, wo ich die Lage beobachte. Also ich denke gerade im Gebirge über Steinschlaggefahr, Lawinengefahr, wo ich ein bisschen den Überblick behalte. Und nachher, wenn der Patient versorgt ist und wir ihn wieder an Bord haben, lege ich wieder den Hut quasi an vom Kommandant und fliege nachher den Patient sicher ins Spital.
Also Sie sind zuerst Chef, dann der Gango und nachher wieder der Chef?
Das ist richtig, genau so ist es. Und mit dem haben wir kein Problem.
Das ist eine super Teamarbeit, die ja da passiert. Wenn ihr zurückkommt auf die Basis oder da ins Rega-Zentrum auf Zürich-Kloten, von einem Autounfall, sonst von einem schwierigen Ereignis. Was passiert dann mit der Crew, mit dem Team? Gibt es irgendwie noch Gespräche? Gibt es irgendwie eine Nachbetreuung, eine Nachbearbeitung?
Also, wir haben standardisiertes Debriefing, das stattfindet. Das kann einerseits um das Wohlbefinden der einzelnen Crewmitglieder sein. Es kann Zusammenarbeit diskutiert werden, untereinander, aber auch mit den externen Partnern. Mir wird natürlich schon ein bisschen, ein bisschen distanziert an das Zeug hergehen, gerade als Pilot. Unsere Hauptaufgabe ist ja nicht, den Patienten als solches vor Ort zu betreuen, sondern ein bisschen im Hintergrund zu sein. Ich glaube, für die Besatzung ist es primär ein grösseres Ereignis, wenn Kinder involviert sind. Dann geht das eben näher als jetzt bei Erwachsenen, wo man ein bisschen Distanz bekommt.
Haben Sie dann auch schon irgendwie das Gefühl gehabt, oh, jetzt kann ich nächsten Tag nicht wieder in Heli sitzen, wenn gerade zum Beispiel ein Unfall mit einem Kind war?
Mir selber ist das nicht passiert. Aber wir hatten grosse Ereignisse, gehabt, wo die Besatzung sich selber hat, aus dem Dienst rausgenommen hat, wo wir sie nachher auch betreut haben. Mir kommt spontan das schreckliche Zwischenfall mit dem Hund, mit dem Kind in Frage, wo wir nachher unsere Besatzung als erstes vor Ort hatten. Und wir haben sie nachher einfach aus dem Dienst genommen, dass wir sie können betreuen.
Da muss man auch ehrlich sein mit sich selber und irgendwann sagen, jetzt komme ich an die Grenzen meiner Kräfte, jetzt habe ich eine Grenze vielleicht sogar überschritten.
Das ist so. Also die Selbsteinschätzung und auch unter dem Team als solches mitzuteilen, jetzt komme ich an Anschlag, kann das und nicht nur der Druck vom Einsatz selber. Also ich denke auch Übermüdung oder wenn man Hunger hat oder so, wenn man konstant im Einsatz ist, dass man mal einen Break sagt und sagt, momentan haben wir ja die optimale Lage, innerhalb 20 Minuten einen anderen Helikopter vor Ort zu haben.
Psychische und physische Belastung, ist es trotzdem ein Traumberuf, Herr Lieb und Gut?
Für mich ist es ein Traumberuf, ein Bubentraum, der in Erfüllung gegangen ist.
Und ich glaube es fast, der Jetpilot, Herr Nagel, das ist auch so einer, der sich einen Bubentraum mit dem Pilotenberuf erfüllt hat. Wir schellen uns jetzt da wieder zu dem Heli aus und nachher habe ich, glaube ich, ein bisschen mehr Platz im Chat. Danke vielmals, Heinz, lieb und gut. Er ist Helipilot und da stationiert im Rega-Center in Zürich-Kloten. Oh, das ist also wirklich nichts für ungelenkige Leute. Voilà, da bin ich wieder draußen und mache mich auf den Weg über zum Chat. Im Treffpunkt da, wo wir live bis 11 Uhr zu Gast sind im Rega-Center Zürich-Kloten.
Rein. Wärm den Kaffee, schenk mir eine Tasse ein. Ich möchte dich küssen, doch dann lass ich sein. Du schläfst noch tief und ich fühl mich allein. Und dann lauf ich aus dem Haus mit meiner Einsamkeit. Es geht hier so wie mir. Und dann spür ich auf einmal die Gleichheit.
Es ist ein bisschen, wie wenn man ein VIP ist, wenn man so einen Stegen darauf läuft und in einen Chat reinkommt. Nur eben, es ist ein Rega-Chat. Und ehrlich gesagt, freiwillig möchte man ja da nicht mitfliegen. Es ist wirklich für den Notfall gedacht. Wir sind als Gast auf dem Rega-Center in Zürich-Lothen. Ich bin jetzt eben die Stegen drauf in den Chat rein, um einiges grösser als der Helikopter. Und da steht Urs Nagel. Er ist der Pilot von dem Chat. Einer von den Piloten, die mit dem Chat unterwegs sind. Herr Nagel, der ist wirklich grösser, hat mehr Platz als im Heli. Wie viele Leute könnt ihr da transportieren?
Wir können maximum 4 liegende Patienten transportieren, ausgelegt für 2, maximum 4 und zusätzlich noch bis zu 4 Begleitpersonen. Das heisst zum Beispiel Verwandte von verletzten Personen.
Und man kann da stehen, also es ist eigentlich sehr bequemes Schaffen, nehme ich jetzt mal an, auch für einen Arzt und eine Krankenschwester.
Das war vor 7 Jahren eines der Hauptkriterien, um das Flugzeug auszuwählen, weil das die Maschine ist in diesem Grössenbereich mit dem grössten Rumpfquerschnitt.
Können wir da auch mal ins Cockpit rein?
Natürlich, kommen Sie, herzlich willkommen.
Gut. Also gut, eng ist es auch da drin, aber auch das schaffen wir. Voilà. Herr Nagel, wer schwätzt da hinten drin?
Wir haben jetzt den Kontrollturm, der immer auf der Frequenz ist bei uns hier in Zürich. Und nebenan noch der Approach-Controller. Das sind also 2 Frequenzen. Das ist auch das, was wir normalerweise im Cockpit ablösen.
Und das ist null Problem? Also wenn ihr sofort in die Luft mit dem Tower, das geht, das ist nie eine Frage?
Wir sind natürlich ein eingespieltes Team. Das heisst, unsere Dispatcher und Einsatzleitung tun den Einsatz minutiös vorbereiten. Das heisst, in dem Moment, wo wir aufrufen am Kontrollturm, ist bereits alles zusammen eingefädelt. Und die Leute vom Kontrollturm wissen genau, dass wir kommen. Und das Gute ist, dass wir auch international Priorität haben für die Flüge, die wir durchführen.
Wir sind letzten Montag da gewesen, der Florin Meissen und ich, um uns ein bisschen ein Bild machen für die Sendung. Und sind sie uns begegnet. Wir haben kurz reden miteinander. Sie sind uns dann aber in der Vollmontur begegnet, in der Pilotenuniform. Und sie haben gerade müssen losdüsen, man kann es nicht anders sagen, Richtung Frankreich. Was war es, Herr Nagel?
Wir haben dort schwer erkrankte ältere Patientinnen dürfen abholen, in der Bretagne. Die Dame hat sofort in die Schweiz verlegt werden. Es war von dem her ein Routineinsatz gewesen. Speziell aber am Schluss war das Wetter dort, sehr kurze Pisten, sehr tiefe Wolkenbasis, viel Wind und Regen an der Atlantikküste. Das hat es ein bisschen spezieller gemacht als normal.
Sie sind ja der Chefpilot, Chat. Da denkt man ja, vielleicht ist das einer, der vor allem im Büro ist, aber Ihre Leidenschaft ist offensichtlich doch auch in der Luft.
Wie viele Kolleginnen und Kollegen durfte ich mein Hobby vor vielen Jahren zum Beruf machen. Ich arbeite 50% im Büro arbeiten und 50% ganz normal im Pickendienst eingesetzt sein.
Und was heisst das für ein Privatleben, im Pickendienst eingesetzt sein?
Das ist etwas wirklich Schwieriges, was aber sehr viel Vorteil hat, wenn man damit umgehen kann. Mit dem, dass man an sich immer zu Hause ist auf Pike. Wir machen also eine Pike auf dem Flugplatz. Es gibt ein bisschen mehr Freizeit als normal. Mit dem muss man aber umgehen können. Auch die Familie, die Ehefrau zum Beispiel. Und dann ist man halt wirklich dann eine, mehrere Tage fort. Und zwar innerhalb von einer Stunde mit dem packten Koffer weg auf dem Flugplatz.
Also von Frankreich sind Sie am gleichen Tag wieder zurückgekommen. Aber wenn Sie jetzt auf Indien müssten oder irgendwo hin, dann würde das heissen, 2-3 Tage fort.
Jawohl, wir haben jetzt eine Mission, die gestern auf Pittsburgh geflogen ist und die kommen übermorgen Morgen dann wieder heim. Die sind also gut 36 Stunden weg, die Piloten.
Hat es bei Ihnen auch schon eine Situation gegeben, wo Sie gesagt haben, das kann ich nicht in die Luft, jetzt muss ein Kollege?
Nein, das habe ich noch nie erlebt, weil wenn man in die Luft geht, technischer Natur oder wettermäßig, dann gehen wir in die Luft. Es kann aber natürlich sein, dass man irgendein Problem hat mit dem Flugzeug, ein Problem mit dem Flugplatz, ein Problem mit den Meteobedingungen und dann kann man nicht in die Luft. Das könnten aber auch die anderen nicht.
Als Pilot bei der Rega zu arbeiten, Herr Nagel, ist da irgendwie eine spezielle Verbindung da? Ist es, dass man sagt, mal, ich mache etwas Gutes für andere Menschen? Ist das auch noch mit dem Grund, warum dass Sie da arbeiten?
Ich denke schon, alle meine Kolleginnen und Kollegen haben ja früher bei der Linienflügerei geschafft, Geschäftsflügerei oder bei der Luftwaffe, haben sich dann bei der Rega beworben. Und sicher mit dem Grund ist, dass man in dieser Arbeit als Ambulanz-Jetpilot auch einen tieferen Sinn sieht, den Menschen etwas gut zu tun und darum auch befriedigt kann, abends wieder heimgehen.
Ich habe die Frage schon gestellt vorher am Heli-Chefpilot, Heinz Liebundgut, irgendwo mit den Situationen, die man antrifft vor Ort, wenn man als Heli-Pilot unterwegs ist, an einen Unfall ankommt. Das ist ja bei Ihnen nicht gleich. Sie gehen meistens die Leute in einem Spital holen, fliegen sie dann da an und da wird es weiter transportiert irgendwo in ein Spital. Aber haben Sie auch schon Sachen miterlebt, wo Sie gedacht haben, wow, das ist mir jetzt brutal nachgegangen?
Ich denke, wir sind im Gegensatz zum Helikopterpilot ein bisschen ferner vom Patienten, was schwere Verletzungen anbelangt, weil unsere Leute sind erst versorgt. Hingegen sind wir dann mit den Patienten teilweise über Stunden konfrontiert. Und wir sind auch in einem relativ kleinen Flugzeug rein. Man geht auf die Toilette, man redet auch mit den Patienten, kommt die Freuden, aber auch das Leid vom Patienten mit über. Vielleicht tut sich der Zustand verschlechtern. Und ich denke speziell verwundete, verletzte, erkrankte Kinder, das geht dann wirklich auch an die Nieren. Und umso dankbarer ist man, dass man gesund ist und darf wieder heimfliegen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schön, dass wir eben diese Leute dürfen an einen Ort bringen, wo eine bessere Pflege zuteil wird. Und darum macht es auch die Aufgabe so befriedigend.
Hören Sie manchmal wieder etwas von diesen Patienten, wenn es ihnen besser geht?
Das ist ein sehr schönes Erlebnis. Wir haben ja einen Sozialdienst am Haus. Die Leute schreiben dann dort anschreiben, wenn sie das machen. Und ich würde vielleicht sagen, etwa 10% schicken ein kleines Brief, eine Postkarte schicken. Und das tun wir dann an die beteiligten Piloten, Ärzte und Pflegefachpersonen weiterleiten. Sehr befriedigend.
Wissen Sie schon, ob Sie heute oder morgen oder so schon wieder einen Einsatz haben?
Ich habe vorgestern einen Einsatz in Venedig, heute und morgen im Büro. Wie meine Kollegen haben wir alle Pickestellung. Das heisst, das macht es so spannend. Wir wissen nie, was morgen ist. Art wie Feuerwehr oder Sanität macht es spannend. Hand umher ist natürlich dann eben auch das Privatleben. Dann ein bisschen muss man sich arrangieren. Hingegen die Freitage, die wir frei haben, die haben wir dann wirklich frei und die können wir entsprechend geniessen.
Ja, dann fragen wir doch in der Einsatzzentrale an, Urs Nagel, ob es etwas zu tun gibt für Sie und Ihre Crew. Danke vielmals, dass wir hier da in den Chat hineinschauen durften. Und ich muss sagen, es ist ein bequemer Sitz. Ich sehe jetzt einfach an eine Hauswand und nicht in den Himmel raus. Florin Meissen in der Einsatzzentrale oben. Wie sieht es aus? Sind weitere Meldungen reingekommen?
Es sind weitere Meldungen reingekommen bei der Helikopterzentrale. Ich möchte aber zuerst mal auf den Fall zurückkommen, den wir seit Anfang der Stunde eigentlich verfolgen. Der Arbeitsunfall im Misox, im Kanton Graubünden natürlich, und heute im Kanton Tessin, wie wir vorher gesagt haben. Robert Frey, Leiter von der Einsatzzentrale Heli, da bei der Rega. Können Sie schon mehr sagen? Vorher haben wir gewusst, der Heli ist vor Ort, ist gelandet, man hat sich um den Patienten gekümmert. Wie ist es jetzt in den letzten 20 Minuten weitergegangen?
Der Patient hat man dann mit dem Helikopter auf das Spital Bellinzona gebracht. Er ist zum Glück nur leicht verletzt und ist jetzt dort im Spital Bellinzona abgeladen worden von unserer Crew.
Also es ist sehr schnell gegangen. Ich glaube, jetzt innerhalb von einer Stunde vom Telefon, bis der Patient im Spital war, ist rund eine Stunde gewesen.
Es ist kürzer als eine Stunde, aber es ist so die durchschnittliche Einsatzzeit, die wir bei uns haben. Das Ziel ist, dass wir den Patienten möglichst schnell, aber innerhalb von einer Stunde, ins Spital bringen. Das schaffen wir eigentlich in den meisten Fällen problemlos.
Dann ist noch ein weiterer Fall gekommen, vielleicht ganz kurz. Worum geht es da?
Da geht es um einen Jugendlichen, der in der Turnhalle einen Unfall erlitten hat. Und das ist im St. Galler Rheintal. Aber weitere Details sind im Moment noch nicht bekannt.
Gut, verfolgen wir auch den Fall in der zweiten Stunde. Hoffen, dass das gut auskommt. Ich gehe zurück in den Hangar.
Danke, Florin Meissen. Ja, und in der zweiten Stunde, jetzt haben wir ja mehr mit Piloten, Einsatzzentralen, mit technischen Sachen zum Teil auch zu tun gehabt. Und wir werden in der zweiten Stunde auch noch mit dem Schifffahrtsarzt reden von der Rega. Er ist oben in Unterfahrt auf der Basis gewesen, ist jetzt unterwegs da oben auf Zürich-Lothen. Wir hoffen, dass er es schafft, noch vor den Elfen da bei uns anzukommen. Und wir reden mit dem Mann, der über Jahre Leiter von der Kommunikation gewesen ist bei der Rega und ganz viel weiss über Geschichte. Das in der nächsten Stunde an unserem Treffpunkt. Zwei grosse Rega-Jet und zwei, drei Helikopter sehe ich von da und mit ihnen wie ein Fremdkörper, unser Reporter-Übertragungswagen. Das Einzige, was ich muss sagen, es hat mindestens die gleiche Farbe wie der Rega-Jet und Helikopter, nämlich weiss-rot. Das ist der Treffpunkt live vom Rega-Zentrum Zürich-Kloten. Bei mir ist der Walter Stünzi. Der Walter Stünzi war über Jahre Leiter der Kommunikation und hat die Rega miterlebt, man kann es nicht anders sagen. Nicht ganz 57 Jahre, Herr Stünzi. 57 Jahre gibt es jetzt die Rega, so lange sind Sie natürlich nicht dabei gewesen. Aber was war so das Prägendste gewesen, was sich verändert hat, jetzt gerade, wo wir da stehen in dem Hangar, wenn Sie da so rumschauen?
Also, wenn man so will, sind wir da eigentlich am Ursprungspunkt von der Rega. Da ist nämlich auf dem Flughafen Zürich sind zwei Militärbarecken gestanden. Da hat man von Fallschirm gefaltet über Einsatzzentralen und medizinische Ausrüstung alles dort drin gehabt. Alles Freiwillige, die da gearbeitet haben. Und erst 1997 ist man wieder zurückgekommen auf den Flughafen und hat da das Rega-Center gebaut. So ist eigentlich die moderne Umgebung heute am Ursprungsort wieder gelandet.
Wir erfahren nun mehr über die Geschichte von der Rega von Walter Stünzi in unserem Treffpunkt auf dem Eis. Am Mikrofon Ladina Spiess.
Fallait pas faire la belle en cuir et dentelle. Fallait pas faire rouge baiser pour les attirer. Oui, mais les filles, elles voulaient pas rester là sur les canapés à les regarder passer. Elles voulaient y aller et moi je suis comme elles. Comme elles, comme elles. Il y a des Vénus sous les abribus qui pleurent des amours. Terminus, il y a des Vénus sous les abribus qui pleurent des amours. Sont pas fous. Il fallait pas se retourner, les voir s'en aller. Oui, mais les filles, elles voulaient s'embarquer là sur les grands cargos et voir la vie en haut et croire à leur ciné. Et moi, je suis comme elles, comme elles, comme elles. Il y a des Vénus sous les abribus qui pleurent des amours. Terminus, il y a des Vénus sous les abribus qui pleurent des amours. Fallait pas trop les croire sur les quais de gare. Oui, mais les filles, elles voulaient pas entendre la petite chanson troublante. Elles voulaient vite et fort et elles avaient pas tort. Et moi, je suis comme elles, comme elles, comme elles. Il y a des Vénus sous les abribus qui pleurent des amours. Terminus, il y a des Vénus sous les abribus qui pleurent des amours.
Der Montagstreffpunkt, der kommt live aus dem Rega-Zentrum in Zürich-Lothen. Wir sind zu Gast, stehen da im Moment in der Hangar oder im Hangar unten, wo es zwei Jets und mehrere Helikopter drin hat. Es laufen immer wieder Leute vorbei, Mechaniker oder Techniker. Es laufen auch Leute vorbei, die von dem Büro kommen, die etwas fragen müssen, wo vielleicht schon gewisse Koordinationen auch wieder stattfinden. Und neben mir der Walter Stünzi. Er ist langjähriger Kommunikationsleiter von der Rega. Ich sage jetzt auch ein bisschen Haushistoriker, weil er sich sehr interessiert für Geschichte. Wir stehen miteinander da jetzt eben in dem Hangar neben dem Flugzeugenteaser. Ich hoffe, der braucht es in der nächsten Zeit noch nicht gerade. Und neben dem Flugzeugenteaser ein Buch mit der Geschichte von der Rega. Walter Stünzi, 57 Jahre gibt es jetzt die Rega. Es war eigentlich ausschlaggebend für die Gründung.
Es gibt ein Ereignis 1946, also noch vor der Gründung, ist ein amerikanisches Flugzeug abgestürzt in den Schweizer Alpen. Man hat gewusst, es hat Überlebende. Und man hat ein paar Tage warten müssen, bis man die konnte holen. Und das Militär hat dann mit ihren Flügern gelandet auf einem Gletscher und die Leute runtergebracht. Und das war so ein bisschen der Initialstoss gewesen, der Fall auf dem Gauligletscher im Haslital, wo dann nachher einfach immer mehr die Frage kam, ist, man muss können aus der Luft helfen. Und die schweren Lawinenwinter Anfang 50er Jahre haben dann dazu geführt, dass die Rettungsflugwacht gegründet worden ist 1952.
Und die Rettungsflugwacht damals, wie hat die ausgesehen von der Flotte her? Können Sie uns das schildern?
Es war alles ein bisschen zusammengesammelt gewesen. Man hatte erste Helikopter schon gehabt, die sind aber sehr beschränkt einsetzbar gewesen in den Bergen. Die haben wenig Leistung gehabt. Man hatte Flugzeuge gehabt, wo man konnte landen auf den Schneefeldern. Und man hatte noch etwas gehabt, wo heute ein bisschen exotisch anmutet. Für den, wenn es passiert hat und man nicht hat können landen, dann ist man mit Fallschirmspringer abgekumpelt. Fallschirmspringer noch mit dem Lawinenhund vorgeschnallt, sind die aus dem Flieger rausgekumpelt und haben dann auf den Lawinenkegel gelandet und haben können anfangen zu suchen. Das ist sehr exotisch heute.
Also wirklich sehr exotisch. Und wir haben jetzt in diesem Buch auch ein paar Bilder. Sie hat das Buch mitgebracht. Übrigens bei uns auf drs1.ch, beim heutigen Treffpunkt, hat es auch eine Diaschau. Und dort hat es tatsächlich dann auch so Bilder dabei, wo man sieht, einen Fallschirmspringer mit so einem Hund. Das ist ja unglaublich. Also der Hund, der hat da keine Wahl gehabt. Der hat einfach müssen, oder?
Ja, er war angemacht vorne an einem Gestellchen, vorne vor der Brust vom Fallschirmspringer, vom Retter, und der hat müssen mit. Der hat keine andere Wahl gehabt. Und kurz vor der Landung hat dann der Fallschirmretter seinen Hund an einer Leine runtergelassen, damit sie sich bei dieser harten Landung nicht gegenseitig verletzen.
Also man muss sich wirklich so vorstellen, man sieht den Fallschirm hinten, ein wunderbarer Fels mit Schnee, dann der Fallschirm, unten das Mandli und unter dem Mandli das Hundli. Also das ist wirklich unglaublich, dass das funktioniert hat und dass man dann so hat können, eben auch mit den Lawinenhunden in den Bergen landen. Sie haben mir vorhin noch Bilder gezeigt, wo irgendwelche Demonstrationen gewesen sind in Zürich, also Demonstrationsübungen, nicht Demonstrationen im eigentlichen Sinn, wo Leute geschaut haben, wie die Rega arbeitet.
Ja, das ist, die Rega hat natürlich sich müssen bekannt machen. Sie haben das Zeug müssen finanzieren, was sie da alles als Freiwillige aufgestellt haben. Und da hat es 1955 eine grosse Rettungsübung gegeben für das Publikum im Zürcher Seebecken. Da sind Hunderttausende von Leuten sind schauen, oder zigtausende wenigstens. Und dort hat man in dem Seebecken hat man alle Arten von Rettungsdemonstrationen gemacht, also unter einem totsmaligen Helikopter, Strickleiter. Es hat ein Lachsnetz unten dran gehabt, wo man einen Schwimmer hat können retten aus dem Wasser. Man hat einen Schlitten unten an einen Helikopter angebunden, wo man einen Verletzten hat können reintun. Und das ist zu der Zeit, wo der Helikopter und auch das Fallschirmspringen ja etwas Neues war, ist das natürlich für die Leute faszinierend gewesen. Und die sind da wirklich 10'000. Man sieht auf diesen Bildern, das ganze Auto-Gay ist voller Leute, die da zuschauen, wie die in den See runterspringen.
Und jetzt, über 50 Jahre später, ist es auch faszinierend, die Bilder zu schauen, weil man kann es sich nicht mehr vorstellen, obwohl damals ja auch Hunderte von Menschenleben gerettet worden sind. Man hat dann später nach diesen Fallschirmspringern und nach diesen zum Teil da pionierhaften Rettungen mit den Bergrettungen angefangen und dann sind dann die Notfälle auf der Strasse auch dazugekommen. Was ist denn eigentlich der Grund, dass man das ausgeweitet hat?
Wenn es anfänglich nur darum gegangen ist, Leute aus dem Gebirge rauszufliegen, ist es immer mehr auch in eine medizinische Hilfe gewesen, gegangen, wo man hat wollen bringen. Und da ist naheliegend gewesen, dass man ab den 70er Jahren dann Pionier, Professoren von der Universität, Mediziner gekommen sind und gesagt, man sollte eigentlich die Klinik verlängern, den Arm von der Klinik vorbringen, auf die Strasse zum Beispiel, dort, wo die Verletzten liegen, dass in den entscheidenden ersten Minuten die medizinische Hilfe kann gerade gebracht werden. Und so ist dann plötzlich nicht mehr das Gebirge die Hauptsache gewesen, sondern etwa gleichwertig auch die Einsätze bei Arbeitsumfeld, bei Verkehrsumfeld, da unten im Flachland.
Aber das ist alles noch mit Helikopter gelaufen, verstehe ich das richtig?
Das war dann die Helikopterzeit gewesen. Eigentlich wirklich in den 70er Jahren stark geworden und dann auch mit eigenen Helikoptern, so wie wir heute operieren.
Und die Jet, das haben wir schon gehört in der Einsatzzentrale, in der ersten Stunde von dem Treffpunkt, die werden ja vor allem für Auslandeinsätze, wo Patienten aus dem Ausland wieder zurück in die Schweiz geflogen werden, eingesetzt. Wann ist denn das so weit gekommen? Wann hat man denn die dazu genommen? Und warum eigentlich? Also ja, was ist das Bedürfnis denn so gross gewesen?
Ja, man sieht in den 50er, 60er Jahren, ist dann 70er vor allem, ist dann die Reisetätigkeit eingesetzt. Die Leute haben es sich leisten können. Anstatt in den Bergen zu wandern, hat man auf einmal ins Ausland, an die Adria, in die Ferien. Und so wie man sich halt das von der Rega aus verstanden hat, hat man das Gefühl, wenn die Schweizer in Not sind, müssen wir dann auch helfen. Und so sind in den 60er Jahren auch mit privaten Flügern ist man die Leute zurückgeholt und ab 1974 hat man dann eigene Flüger eingesetzt. Und hier der erste Ambulanzflüger haben wir weltweit, der nur für das gebraucht worden ist. Und auch von dort hat es sich dann ausgeweitet und ist heute ein wichtiger Teil von der Operation von der Rega.
Wir haben bis jetzt mit allen, die wir so ein bisschen geredet haben, auch gespürt, dass das Commitment der Mitarbeiter mit der Rega doch recht hoch ist. Sie sind jetzt pensioniert. Sie haben einen Haufen Zeit. Wie ist ein Stück weit Herz gleich noch bei Rega geblieben?
Ja, ich rede auch von mir, wenn ich von der Rega rede. Und das ist halt so. Man identifiziert sich immer noch damit. Es soll auch so sein. Und es ist ein faszinierendes Gebiet. Das Fliegen und Helfen miteinander, das ist, glaube ich, etwas vom Schönen, was man machen kann.
Danke vielmals, Walter Stünzi. Er war langjähriger Kommunikationsleiter hier bei der Rega. Der Leo Imboden hat auch ein bisschen Herz verloren für die Rega. Er ist ein richtiger Rega-Fan geworden. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil er ganz fest darauf angewiesen war, dass man ihn eben geholt ist. Wo das er war, was passiert ist, wie er den ganzen Einsatz mit der Rega erlebt hat, das erzählt er uns hier im Treffpunkt in ein paar Minuten.
Is there ever enough space between us to keep us both honest and true? Why is it so hard just to sit in the yard and stare at the sky so blue? I got a new way of walking and a new way of talking, honey, when I'm around you. But it gives me the blues when I got some good news and you're not there to bring it to. Life is a blessing, it's a delicatessen of all the little favors you do. All wrapped up together, no matter the weather, baby, you always come through. It's a measure of treasure that gives me the pleasure of loving you the way I do. And you know I would gladly say I need your love badly and bring these little things to you, 'cause you got gold. Gold inside of you. You got gold. Gold inside of you. Well, I got some gold inside me. You know I hate to say so long. It gives me an ocean of mixed up emotion. I'll have to work it out in a song. Well, I'm leaving a lot for the little I got, but you know a lot of little will do. And if you give me your love, I'll let it shine up above and light my way back home to you. 'Cause you got gold.
Gold inside of you.
You got gold,
gold inside of you.
Well, I got some gold inside me too. You got wheels,
burning inside of you. You got wheels turning inside of you. Well, I got wheels turning inside me
Manchmal dröhnt es also recht, wenn man da im Gebäude ist von der Zentrale von der Rega in Zürich-Lothen. Es ist ja gerade neben dem Flughafen und dementsprechend tönt es natürlich dann auch, vor allem bei den Starts, wenn da Flüger am Flughafen Zürich-Lothen losdüsen. Wir sind im Hangar unten. Ich glaube, jetzt ist es wieder an der Zeit, rauf in den dritten Stock zu schalten, in die Einsatzzentrale. Wir können das ein bisschen mitverfolgen, was dort oben alles läuft, wie viele Telefone reinkommen, was für Notfälle an dem Montag, 9. November anstehen. Florin Meissen, wie sieht es aus?
Ja, es läuft natürlich heute viel weniger, wie zum Beispiel an einem Wochenende mit schönem Wetter, wo dauernd Alarme kommen. Aber wir haben in der ersten Stunde einen Fall gehabt, einen Arbeitsunfall im Misox, Kanton Graubünden. Der Patient ist inzwischen schon ins Spital geflogen worden, von da aus gute Besserung. Wir haben gegen Ende der letzten Stunde noch einen zweiten Fall gehabt, einen Jugendlichen, der verletzt, sich offenbar verletzt hat in einer Turnhalle. Mehr haben wir dort noch nicht gewusst. Ich frage jetzt den Robert Frey, Leiter von der Einsatzzentrale Helikopter. Wissen Sie schon mehr zu dem Fall?
Ja, das ist unterdessen nicht mehr ein jugendlicher Mann, sondern es ist eine jugendliche Frau. Das hat sich bei der Alarmmeldung nicht so klar herausgestellt. Unterdessen ist die junge Frau geborgen vom Helikopter in Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst vor Ort. Und man hat die Frau wegen Wettergründen auf Chur geflogen. Wir haben nicht auf St. Gallen fliegen wegen der Wettersituation, aber wir haben sie jetzt auf Chur gebracht und sie ist bereits im Spital Chur angekommen.
Also auch das ein blitzschnell gegangen und auch von da aus gute Besserung der jungen Frau. Wechseln wir noch über in die Einsatzzentrale der Ambulanzjet. Die ist nämlich gerade neben der Helikopter-Einsatzzentrale zum Reto Albonico, Leiter der Ambulanzzentrale. Wir haben in der ersten Stunde gehört, es gibt einen Fall von Hannover, eine Schweizerin, die zurückgebracht werden soll in die Schweiz zur Behandlung im Spital. Sie haben gesagt, es ist noch nicht klar, ob das heute stattfinden kann oder nicht. Wissen Sie schon mehr?
Nein, wir warten immer noch auf Bescheid, ob man einen Intensivplatz findet in der Region, wo die Patientin wohnt. Und das ist halt symptomatisch, wie ich am Anfang gesagt habe, es geht da nicht um Minuten, sondern wenn halt der Flug heute nicht kann stattfinden, dann planen wir ihn für morgen planen. Vielleicht an dieser Stelle doch bemerkenswert, dass wir über das Wochenende 10 neue Fälle innen bekommen haben. November ist ja nicht unbedingt ein klassischer Reisemonat, also 10 Leute haben und an dieser Stelle vielleicht mal erwähnenswert auf die Auslandnummern angehen. Geläutet, weil man hört ja immer 1414, wenn sie aus dem Ausland die Rega erreichen mit der medizinischen Abklärung beauftragen, dann wählt man 0041 für die Schweiz und nachher eben die Nummer mit den vielen 3, genau 9 an der Zahl, 9 mal 3 und dann sind sie am richtigen Ort.
Also da lohnt es sich vor der Abreise, sich die Nummer vielleicht nochmal zu notieren und mitzunehmen. Noch eine Frage, die Frau wird dann mit dem Ambulanzjet von der Rega zurückgeflogen, also quasi allein in dem Jet. Das ist aber auch nicht unbedingt immer der Fall. Also man kann das auch mit Linienflügen machen, unter Umständen.
Ja, das ist richtig. Das ist gut, dass Sie die Frage aufwerfen. Es ist natürlich nicht so, dass wir jedes Mal mit dem eigenen Flugzeug ausrücken, sondern dass die Ärzte abklären, was ist nötig. Es kann durchaus sein, dass man einen Patienten auch mit dem Linienflug medizinisch begleitet, sei es in sitzender Position oder in liegender Position kann transportieren. Und nur bei schweren Fällen gehen wir mit dem eigenen Flugzeug. Und natürlich immer begleitet von Arzt und Krankenschwester.
Jetzt schauen wir so einen Fall an, der mit dem Ambulanzjet von der Rega zurückgeflogen worden ist und für das zurück zu der Ladina Spiess.
Expedition Piklenin Ende Juli, Anfang August. Wir haben auf der Seite auch darüber berichtet. Es ist darum gegangen, in Kirgisien eben auf den Piklenin raufzugehen. Mit Ärzten zusammen. Ärzte, die Probanden dabei hatten. Leute, die man untersucht hat auf Höhenkrankheiten. Und mit dabei ist dort der Leo Imboden gsi. 66 ist er und hat durch die Piklenin-Expedition auch Bekanntschaft gemacht mit der Rega, sage ich jetzt einmal so salopp. Grüezi, Herr Imboden, herzlich willkommen bei uns.
Ja, ich bin gerne gekommen, dass ich ein paar Worte über die Rega reden darf, die mich da aus einer schwierigen Situation gerettet hat oder geholt hat.
Ja, Sie sind schon tief beeindruckt, nur um mal zu schauen, wie die da arbeiten. Und Sie haben vorher mit dem Walter Stünzi, der Kommunikationsleiter war, früher können eine Führung machen. Gehen wir aber zurück, Herr Imboden, auf die Zeit, Kirgisien. Es war Anfang August. Da haben Sie einen Herzinfarkt gehabt auf dieser Expedition und nicht irgendwo in einer Stadt, sondern im Lager 2 auf 5300 Meter oben. Der Urs Hefti, der zuständige Arzt, leitende Arzt von dieser Expedition, hat dann mit der Rega telefoniert und das hat dann so getönt.
Wir sind in Kirgisien, in der Nähe von Osch, am Fuß vom Peak Lenin. In Juhe. Genau. Aber wir haben jetzt schon einen Helikopter organisiert, wo der Patient auf Osch springen würde. Das ist eine Stadt mit Flughafen.
Wo ist die OSH?
OSH in Kirgisien.
Ja, im Juhe, hat er gesagt, der Urs Hefti sei er gewesen. Ja, Herr Imboden, nur schon überhaupt auf das Osch oben runterzukommen von dem Lager von 5300 Meter. Vom Herzinfarkt bis nach Osch, wie haben Sie das erlebt, den Transport?
Also der Transport war so, als der Infarkt passiert ist, hatte ich einfach keine Luft mehr und Schmerzen über der Brust. Und die Ärzte haben sofort die Diagnose gestellt, dass Herzinfarkt ist. Und dann sind sofort jetzt geheißen, die müssen zurück ins Lager 1 und dann sind russische Träger, die mit uns waren, die haben mich dann mehr gedreht und geschleckt, dann noch gletschert es durchab und vom Lager 1 sind dann uns alle Träger mit einer Bahre entgegengekommen. Und wo die uns getroffen haben, bin ich dann in die Bahre reingelegt worden und mit der Bahre über den Gletscher runter geschleckt worden. Und, aber auch die Ärzte, sind auch zwei Ärzte mitgekommen, die mir dann da vom Gletscher schon die erste ärztliche Versorgung haben gemacht mit, ihnen, ja, mit Medikamenten, auch für die Schmerzen, gegen die Schmerzen.
Und dann vom Lager 1 sind Sie dann auf Osch runter mit dem Helikopter und haben in Osch eigentlich gewartet auf den Rega-Jet, den Sie dann zurück in die Schweiz bringt. Die Klinik in Osch, das ist ja nicht zu vergleichen mit dem, was Sie dann nachher in Aarau im Spital angetroffen haben.
Das ist richtig. Das Kirgisien, das Kirgistan ist natürlich ein sehr armes Land. Und ich bin dann da zu Abend im Dunkeln eingeliefert worden in einem Notfall. Und ich muss einfach sagen, es ist wahrscheinlich in der Schweiz jede Zivilschutzanlage oder jeder Zivilschutzkeller angenehmer, als dass die Notfallstation war. Da war so ein Betonbunker, der einfach mit Farbe angestrichen wurde, aber es war auch ein bisschen schmuselig. Bett in dem Sinn hat es eigentlich keine gegeben. Es hat einfach so Liegestellen gehabt, die einbetoniert waren. Und die hatte auch nicht Mittel gehabt, für mich da zu behandeln. Und die durften auch nichts dürfen machen an mir. Und was mir auch Eindruck gemacht hat, ist, ich glaube, die Leute, die Pflegerpersonal, haben zuerst mal ein digitales Blutdruckmessgerät gesehen. Ich hatte also eins am Arm, aber da ist alle zwei, drei Minuten einer gedrückt, um zu schauen, wie das funktioniert.
Also da sind zwei Welten aufeinander getroffen von dieser doch technischen Welt, die ein Stück weit mit dabei war auf dieser Peak Lenin-Expedition und dann das Spital in Osch. Sie mussten dort übernachten und am nächsten Tag ist dann der Jet von der Rega. Herr Imboden, das Gefühl, das Sie den Flüger gesehen haben, in Osch auf dem Flughafen, können Sie uns das beschreiben?
Ja, wir sind dann am Morgen früh sind wir vom Krankenhaus auf den Flugplatz gebracht worden. Und mein Problem war noch, dass ich keinen Pass bei mir hatte. Ich hatte nur eine Fotokopie von meinem Pass. Und das hat natürlich etliches Verhandlungsgeschick gebraucht. Und auch noch ein bisschen Geld, wo es den Leuten mir so Geld schmieren, dass so weit war. Und auch wir sind dann vor der Barriere gestanden und haben nicht dürfen zu dem Jet fahren mit dem Krankenhaus. Auch da hat es noch ein Schmiergelder gebraucht, bis die Barriere aufgegangen ist. Und ich habe dann vom Krankenhaus aus das weiss-rote Flugzeug gesehen mit dem Schriftzug Rega. Und da ist mir natürlich ein ganz grosser Stein an meinem schwachen Herz gefallen, als ich dort gesehen habe. Und als ich dann drinnen war und sehr herzlich bin empfangen worden von Ärzten und Pflegepersonal und auch von den Piloten und Co-Piloten, die mich da eingebettet haben. Da hatte ich das Gefühl, also jetzt bist du daheim. Jetzt kann wirklich nichts mehr passieren.
Zumitzt in Kirgisien, in Osch auf dem Flughafen, ein Gefühl von Heimat, weil man den Rega-Jet gesehen hat. Ich habe vorher den Pilot vom Jet gefragt, den Herrn Nagel, ob sie manchmal etwas hören, wieder von den Patienten später. Dann hat er gesagt, ja, es gibt wirklich Patienten, die dann schreiben. Aber nicht nur die Patienten schreiben, sondern auch die Rega-Besatzung. Sie haben ein Kärtchen bekommen.
Richtig, da hat mich natürlich riesig gefreut von der Rega. Sie hat mir dann nachher noch ein Kärtchen geschickt, wo die Besatzung und der Arzt und das Pflegepersonal unterschrieben haben und mir eine gute Besserung gewünscht hat. Da hat mich natürlich ganz riesig gefreut.
Ja, und es freut uns, dass es Ihnen so gut geht heute, Herr Imboden. Danke vielmals, sind Sie da in die Rega-Zentrale auf Zürich gekommen und haben Auskunft gegeben über das doch bewegende Ereignis in Ihrem Leben. Vielleicht haben Sie daheim und so jetzt zuhören, unterwegs oder im Büro auch irgendwann einmal so eine Erfahrung gemacht wie der Herr Imboden. Sie waren auch angewiesen gewesen, weil Sie einen Sturz gehabt haben in den Bergen oder im Ausland, unbedingt haben müssen zurück. Angewiesen gewesen auf die Rega. Läuten Sie uns auf 0848 440 222 an. Joël Behler nimmt Ihr Telefon entgegen. Wir sind gespannt auf Ihre Geschichte, wie Sie es erlebt haben, wo die Rega Sie aus einer Notsituation rausgeholt hat. 0848 440 222.
Turn away from you. I see those looks you're sending me. Is this the way it's meant to be? It's something we should talk about. Just give me time to work it out. Some girls will, some girls won't. Some girls need a lot of loving in them. Some girls don't. Well, I know I've got the fever, but I don't know why. Some say they will. Obviously, I'll fall heavily. I've seen those looks you're sending me. This is the way it's meant to be. There's nothing left to talk about, or how I wish you'd work it out. Some girls will, some girls won't. Some girls need a lot of loving in them. Some girls don't. Well, I know I've got the fever, but I don't know why. Turn away from you. Some girls will, some girls won't. Some girls need a lot of loving in her. Some girls don't. Well, I know I've got the fever, but I don't know why. Some say they will and some girls lie. Some girls will, some girls.
no me hables así. No me mientas que me duele que me traten así. Ya no sé si dejarte de lado o fingir que me voy por no verte. Si total ya conoces mis fallos y al final me tendrás a tu suerte. Y no me hables, no me hables, no me hables así. No me mientas que me duele que me traten así. Pues a ver qué tiene de malo querer como estoy queriéndote. Si un día comías en mi mano, porque hoy no es de reconocerlo. No me hables, no me hables, no me hables así. No me mientas que me duele que me intenten mentir. De cada día nuevo no te aprendes el consejo. Te molesta pues evitas el que te hablen de mí. Es que el llanto de mi cuerpo no atraviesa tu ventana. La mantienes bien cerrada y solamente para mí. No me hables, no me hables, no. No me hables así. No me mientas que me duele que me traten así. No me hables, no me hables, no. No me hables así. Ya no sé si dejarte de lado o fingir que me voy por no verte. Si total ya conoces mis fallos y al final me tendrás a tu suerte. No me hables, no me hables, no. No me hables así. No me mientas que me duele que me intenten mentir. No me hables, no me hables. No me hables así. No me mientas que me duele que me intenten mentir. No me hables, no me hables.
Das ist der Treffpunkt auf DRS1. Ich sitze da an einem Ort, wo eigentlich die wenigsten Leute gerne würden sitzen, geschweige denn liegen. Ich bin in einem Rega-Chat in der Rega-Zentrale Zürich. Kloten sitzen da ganz bequem in so einem Chat-Sessel. Wir haben vorhin eine Geschichte von Leo Imboden gehört. Er, der aus Kirgistan von der Pik-Lenin-Expedition zurückgebracht worden ist. Das Erlebnis, das Gefühl, wenn man in Osh, also in dieser kirgisischen Stadt, dann den Chat von der Rega sieht und mitten in Kirgisien ein Stück Heimat erlebt. Wenn man einfach merkt, jetzt kommt es gut. Und das Gefühl können zu erleben, ich glaube, das gibt einen Haufen Schweizerinnen und Schweizer, die das schon gehabt haben. Die Margrit Grunder aus Winterthur habe ich jetzt am Telefon. Grüezi, Frau Grunder.
Frau.
Spiess. Ja. Frau Grunder.
Ja.
Was haben Sie erlebt im Zusammenhang mit der Rega? Sind Sie auch schon unfreiwillig mitgeflogen?
Jawohl, also wir sind in der Ferien in Südtirol und hat mein Mann einen Hirnschlag gehabt. Und dann ist er gelähmt gewesen, total. Und dann haben wir, ist dort ins Spital gekommen. Und dann habe ich den Rega angerufen. Und die haben dann mir gesagt, ich soll mir keine Sorgen machen. Es werde alles gemacht, was möglich sei. Und wir können ihn aber erst heim transportieren, wenn die es okay geben. Weil mein Mann hat dann immer so gesagt, er will heim.
Mhm.
Und dann nachher haben wir Wochen müssen im Spital bleiben. Und dann ist plötzlich ein Telefon gekommen. Sie müssen ihn nach Innsbruck fahren. Der Chat sagt dort und sie nehmen gerade noch mal jemanden mit, sagen das Zweite. Mhm. Und dann hat man ihn dort hingebracht und er ist dann heimgebracht worden auf Zürich Lothen und von dort mit dem Transport ins Spital. Also ich finde, das ist so wunderbar gegangen und die sind so zuvorkommend gewesen. Und das ist auch mir so gegangen, wenn man das Träger, also das Flugzeug sieht oder der Heli, man ist so froh, man weiß jetzt, wie dem geholfen.
Frau Grunder, und wie war das, wo Sie haben müssen warten mussten? Also, es ist doch eine recht lange Zeit, eine Woche, auch ein gewisses man weiss nicht so recht, was auf einem zukommt.
Natürlich, ich kann auch, ich kann ja heim wählen, oder? Ich kann die Schweiz wieder wählen. Ich habe einfach gedacht, ich muss heim. Aber die war eine Ärztin am Telefon. Die hat mir dann mal ins Hotel gerufen und gesagt, Frau Grunder, Sie müssen sich keine Sorgen machen. Es wird das Beste gemacht, was man in der Schweiz auch machen würde. Und sobald er es okay überkommt, holen wir ihn. Und das ist alles so gegangen.
Also ist man auch sehr vorsichtig, dass man nicht einfach Leute transportiert, die eben vielleicht noch nicht transportfähig sind. Das gibt einem ja auch ein gutes Gefühl, oder?
Ja, sicher. Also im Nachhinein, und es war im 94, oder? Und mein Mann geht wieder relativ gut. Und also ich habe schon jemandem gesagt, dass er unbedingt Mitglied werden von der EGA, weil das kostet so wenig eigentlich.
Und es bringt einem so viel, wenn es dann so weit ist.
Man kann in Anspruch nehmen, wenn etwas passieren würde.
Der Aspekt, Frau Grunder, dass Sie als Angehörige so gut aufgehoben worden sind, oder aufgehoben gewesen sind, so muss ich sagen, wie war das für Sie, dass Sie gewusst haben, wow, wenn etwas ist, ich könnte mich allenfalls auch bei der Rega noch melden, wenn mir jetzt schier die Decke auf den Kopf geht?
Das haben Sie mir auch gesagt. Und auch ich habe am Schluss dann mal noch ein Brief bekommen von Ihnen. Und ich habe dann mal einen Batzen geschickt, noch, oder einfach als Beitrag noch mal etwas. Also, weil, und ich habe jetzt meinem Enkel, ich kann es jetzt nicht sagen, weil ich habe ihm etwas bestellt für auf die Weihnacht.
Wir behalten es für uns.
Ja, einmal haben wir selber haben den Flüger bestellt, ich für meinen Mann, dass er ihn immer ein bisschen sieht und weiss, was es bedeutet, ja.
Also, eine schöne Erinnerung in einer schwierigen Situation.
Ja, also das kann, und ich bin mir jetzt so ein Bedürfnis gewesen. Ich dachte, vielleicht komme ich durch.
Ich arbeite als
Mitarbeiter in einem Altersheim. Und jetzt habe ich gedacht, so, jetzt probiere ich es.
Frau Grunder, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Erlebnis, das Sie geschildert haben. Und ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Gesundheit.
Ja, danke, gleichfalls.
Auf Wiederhören, Frau Grunder. Die Margrit Grunder aus Winterthur war das, die erlebt hat, wie es war, wo ihr Mann zurück in die Schweiz geflogen werden musste, nach einem Hirnschlag. Ja. Das Erste, was man dann macht, ist hier in die Rega-Zentrale anrufen. 1414 oder die Auslandnummer wählen und dann bei jemandem sein, der einem weiterhilft, der einem vielleicht auch zuerst einmal beruhigt, genauso wie es Frau Grunder vorher geschildert hat. Florian Meissen, du stehst jetzt genau in dieser Einsatzzentrale, wo so Telefone reinkommen vom Arzt, dem Urs Hefti aus Kirgisien oder der Margrit Grunder. Was läuft in der Einsatzzentrale oben?
Ja, es ist ein ruhiger Tag. Heute Montagvormittag hat nicht so viele grüne Lämpchen, die aufleuchten. Das ist immer so oben am Bildschirm von diesen Mitarbeitern ein rotes oder grünes Lämpchen, das aufleuchtet, dass man gerade sofort abnehmen kann. Robert Frey, Sie sind Leiter Einsatzzentrale Helikopter, also wo alle Inlandnotrufe ankommen. Ist das ein typischer Montagmorgen jetzt da gewesen, heute?
Für im November ein sehr typischer Montagmorgen bei diesem Wetter. Wir haben natürlich jetzt wirklich Probleme auch alle Einsätze können machen. Aber wir haben auch nicht viele Aufträge, weil die Menschen sind momentan nicht unbedingt im Freizeitbereich tätig, wo viele Einsätze von uns daraus entstehen, sondern sind vielfach irgendwo im Haus, im Gebäude. Und durch das haben wir auch viel weniger Arbeit für uns.
Es ist nicht so wie an einem schönen Wochenende, wo viele Leute in den Bergen und weg sind, auf der Skipiste oder im Gebirge am Wandern.
Das ist richtig so, ja.
Heute Morgen haben wir zwei Felfen mitverfolgt, einen Arbeitsunfall im Misox und einen Sportunfall im St. Gallischen. Ist bis jetzt noch etwas weiteres dazugekommen?
Parallel zu den zwei Einsätzen ist noch eine Intensivpatientenverlegung hat noch stattgefunden, quer durch die Schweiz durch. Die ist jetzt im Moment im Abschliessen. Man hat den Flug können machen, aber es war natürlich wettermässig sehr kritisch gewesen. Der Helikopter hat mehrmals müssen auch Wetterfronten ausweichen. Aber wenn das Wetter so weiter bleibt, werden wir dort die Einsätze heute nicht mehr machen können. Wir müssen die vermutlich auf morgen verschieben, wenn wir das weitere solche Aufträge überkommt, also Intensivverlegungstransport.
Gehen wir über zum Rito Albonico, Leiter der Ambulanz-Jet-Zentrale. Sie haben über das Wochenende ein paar neue Aufträge gefasst, wo Leute aus dem Ausland zurück in die Schweiz kommen sollten. Wie geht es da denn? Kommen die heute und morgen alle heim?
Nein, das sind alles Fälle, die noch in Abklärung sind. Und es ist vielleicht mal wichtig, auch darauf zu hinweisen, dass wir längst nicht jeden Fall auch wirklich transportieren, sondern sehr häufig und in den letzten Jahren auch stark zunehmend ist die medizinische Beratung. Das heisst, es hat jemand ein Problem im Ausland, kommt nicht Schlag mit der Sprache oder kommt nicht Schlag mit dem Medikament, weil das anders heisst im Ausland. Und darum eben läutet es dann an und wollen wirklich eine Beratung. Und längst nicht jeder Fall wird auch wirklich transportiert.
Und das dürfen wir durchaus auch machen, so eine Beratung anfordern?
Absolut. Ich meine, wir sind 24 Stunden erreichbar und das ist die Idee, dass man wirklich uns jederzeit kann anrufen, wenn man ein medizinisches Problem hat und wir dann können schauen können, mit welchem Mittel bzw. mit was genau wir können weiterhelfen können.
Besten Dank, Reto Albonico und Robert Frey, dass wir Sie haben hier besuchen, die Einsatzzentrale.
Also 1414 ist die Nummer oder 0041 und 9x3, wenn man im Ausland ist und die Hilfe der Rega braucht. Der Chefarzt von der Rega, der Roland Albrecht, der hat letzte Nacht noch Picke gehabt auf der Basis in Unterfaz. Heute Morgen, als er Feierabend hatte, ist er ins Auto gekumpelt und da Richtung Zürich gefahren, im Stau gestanden. Aber jetzt ist er da. Mit ihm reden wir zum Abschluss von dieser Sendung hier aus dem Rega-Center Zürich-Lothen.
Reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface in every shadow. On the wind, I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, you do what I please. Golden eye. Sweetness, but a bitter kiss will bring him to his knees. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind. The tears I've cried, but now my time has come, and time is not on your side. See him move through smoke and mirrors, feel his presence in the crowd. Other girls, they around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain taken to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I've got. You'll never know the shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied. Golden, golden, golden eye.
Niemand ist gern freiwillig in einem Rega-Chat. Als ich das gesagt habe vorher, bevor man mit der Frau Grunder aus Winterthur telefoniert hat, hat jemand neben mir so ein bisschen den Kopf geschüttelt, weil ich glaube, ich kenne einen, der gern freiwillig da innen ist. Es ist der Roland Albrecht. Der Roland Albrecht ist Chefarzt von der Rega. Er ist jetzt da bei mir im Chat. Herr Albrecht, Sie sind jetzt gerade von Unterfaz da gekommen, von der Basis, haben dort einen 24-Stunden-Picke-Einsatz gehabt. Wie war es?
Es war relativ ruhig, aber entsprechend der Jahreszeit im November ist in den Bergen halt relativ wenig Freizeitaktivität los. Wir haben ein normales bis sehr ruhiges Wochenende mit einem Einsatz, typischerweise eine Verlegung von Spital zu Spital, vom peripheren Spital als Zentrumspital mit einer Patientin, die dringend für eine Operation als Zentrumspital verlegt werden
musste. Und das ist reibungslos gegangen?
Ja, das war ein guter Flug und wir konnten sehr schnell die Patientin verlegen und ist jetzt in guten Händen.
Sie sind Anästhesie- und Intensivarzt. Warum Rega?
Ja, mich hat immer fasziniert die Notfallmedizin, die Intensivmedizin und die Anästhesie. Und die Notfallmedizin ist ein klassisches Gebiet von der Anästhesie- und Intensivmedizin. Und die Kombination zusammen mit Flügen ist für mich ein Traum, ja.
Und eben, das ist ein Traum geblieben, auch wenn Sie jetzt Chefarzt sind, der sicher viel administrative Arbeit mit sich bringt. Das muss sein, dass Sie auch noch unterwegs sind. Sie wollen bleiben, nahe am Puls.
Unbedingt, ja. Ich bin Mediziner und das Liebste ist immer, dass ich an einem Patienten arbeite. Führung und Administration gehört in der jetzigen Funktion dazu. Ist auch sehr spannend, hat auch sehr schöne Sachen, wo man wieder Neues dazulernt, aber ich bin im Grunde meines Herzens bin ich am liebsten Arzt und entsprechend am Patient. Ich habe jetzt noch im Chat normalerweise blau-weiß, aber ich habe jetzt noch das rote Gewändchen auf dem Helikopter. Ich schaue, dass ich auf beiden Einsatzmitteln etwa gleich viel Pickendienst machen kann, so viel als möglich.
Das braucht eine unglaubliche Flexibilität, auch wenn Sie einen Plan haben und wissen, dann habe ich Picke. Sie haben Familie, wie geht das?
Ja, das ist wahr. Es braucht sehr viel Flexibilität, es braucht auch sehr viel Toleranz von der Familie her. Ich habe das Glück, dass ich so eine Familie habe und entsprechend habe ich grossen Spielraum. Und es ist nicht selbstverständlich, aber ich schätze es sehr.
Sie haben dafür auch Zeiten, wo Sie daheim sind und Kinder können geniessen können, die andere dann nicht haben, oder?
Das kommt auch vor, ja. Aber es kann auch sein, dass man etwas abgemacht hat und dann kommt ein Einsatz rein und dann ist man weg.
Eine flexible Frau ist also gefragt. Nochmal zurück auf den 24-Stunden-Einsatz, den Sie jetzt hatten. Den können Sie zwischendurch einmal abblicken, vielleicht kurz auch mal wegdösen, aber Sie müssen dann von 0 auf 100 eigentlich wieder voll da sein. Wie verkraftet man das körperlich?
Ich habe das Glück, dass man da nichts ausmacht. Das war schon im Spital so, auf der anderen Seite. Es gab auch Phasen in der Nacht, wo es mal ruhig war und dann kommt das Telefon rein. Für einen schnellen Einsatz, für eine Blitzsektion im Gebärsaal. Und dann muss man halt einfach sofort wach sein. Das ist nicht jeder gleich, aber mir macht es nichts aus.
Haben Sie sich auch mal gewünscht, einfach in eine Operationssaal reinzugehen, operieren, anstatt zuerst im Flüger irgendwo anfliegen, einen Patienten entgegennehmen, dann da auf engstem Raum müssen zu arbeiten? So ein bisschen die Zeit, die Sie vorher hatten, sehnen Sie sich mal zurück?
Ich denke sehr gerne zurück an die Zeit vorher, die habe ich sehr genossen. Jetzt ist ein neuer Abschnitt, hochspannende Sache jetzt. Nein, es ist alles, es hat einen Abfluss im Leben und es geht weiter. Und ich geniesse es jetzt, wenn ich jetzt habe. Ich schaue nicht zurück.
Sind Sie näher jetzt als Intensivarzt beim Patienten, weil Sie dann eben jemanden im Flugzeug zum Beispiel auch begleiten auf einer längeren Reise?
Das ist sicher so. Auf der Intensivstation im Spital kann man immer wieder mal vom Patienten ein bisschen weg. Hier in dem Flüger sehen Sie, wenn wir hier zwei Intensivpatienten haben, allenfalls noch Angehörige, Intensivpflegefachperson, Pilot, wo man auch noch hinterkommt, dann ist man relativ lang manchmal auf sehr engem Raum und das muss man auch vertragen.
Wir gehen langsam wieder raus. Treffen, glaubt der CEO von der Rega, der Herr Kohler, noch mal an. Ganz am Anfang der Sendung hat er uns ja über die Struktur etwas erklärt. Herr Albrecht, einfach noch die Frage, jetzt haben Sie einen 24-Stunden-Einsatz gehabt, kommen da geschwind für das Interview, sind Sie nicht todmüde?
Nein, ja, es geht noch weiter. Am Nachmittag haben wir noch Geschäftsleitungssitzung und der Tag ist noch lang.
Also wünsche ich Ihnen alles Gute, danke vielmals. Ich steige jetzt da die steile Stege ab und schaue, dass Sie da nicht runterstürzen, sonst habe ich ja den Doktor gerade hinter mir. Wäre ja dann nicht so schlimm. Herr Kohler, Er ist auch wieder zu uns in die Hangar gekommen, der Ernst Kohler, der CEO ist von der Rega. Er hat uns am Anfang der Sendung erklärt, wie das ganze Gebilde Rega funktioniert, mit der Zentrale da, mit den Basen, mit den Gönnern, die sehr wichtig sind. Herr Kohler, Zukunft. Rega in 10 Jahren. Was ist in den nächsten 10 Jahren, dass die Zukunft, dass die Existenz von der Rega gesichert ist?
Ja, das, die Zukunft von der Rega kann man eigentlich in 2-3 Sätze zusammenfassen. Ich glaube, es muss weiterhin unser Streben sein, wenn sie es braucht, schnell, effizient, bei jedem Wetter an der Unfallstelle zu sein und den verunglückten Patienten effizient zu helfen. Dazu gehören neue allwettertaugliche Flugsysteme, die wir werden einsetzen werden. Und das gibt uns doch für die Zukunft einen Haufen Arbeit.
Finanzen, keine Sorgen?
Im Moment hat die Rega keine finanziellen Sorgen. Das ist schön. Das ist auch unseren 3 Millionen oder 2,5 Millionen Gönnerinnen und Gönner zu verdanken. Und so paradox es tönt, die Rega wünscht sich möglichst wenig Einsätze, dafür umso mehr Gönnerinnen und Gönner. Und es wäre natürlich schön, wenn jede Schweizerin und jeder Schweizer neben der Identitätskarte im Portemonnaie auch noch einen Gönnerausweis hätte.
Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Kohler, für die Gastfreundschaft, dass wir dürfen da sein bei Ihnen in der Rega, da in der Zentrale im Flughafen Zürich-Kloten, wünschen wir Unternehmen und Ihnen alles Gute. Merci vielmals.
Danke für den Besuch. Merci.
Das war der Treffpunkt aus Zürich-Kloten. Neben dem grossen Chat darf jetzt noch eine Weile stehen. Aber nachher steige ich wieder ins kleine Auto und es geht zurück ins Studio. Der Treffpunkt auf dem Eis am Montagvormittag. Am Mikrofon war Ladina Spiess.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.